stell dir vor, die WM 2026 beginnt und Jamie Leveling und Dennis Undav sind nicht mit dabei. Nach dem, was die beiden am Wochenende gezeigt haben beim 4:1 des VfB Stuttgart über Angstgegner Bayer Leverkusen, ist das eigentlich kaum vorstellbar. Die beiden haben ihren Anspruch auf das WM-Ticket nochmal untermauert mit Wucht. Und wenn der VfB Stuttgart so spielt, dann kann Julian Nagelsmann die Schwaben nicht weiter ignorieren wie noch im letzten Nationalteamfenster. Muss er vielleicht auch Jeff Chabot nominieren? Ist der VfB Stuttgart bald wieder der FC Deutschland? Und wohin geht der Weg der Schwaben im Jahr 2026? Fragen, die wir heute klären wollen.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und wir reden über den VfB mit einem Mann, der das regelmäßig macht im gleichnamigen Podcast, nämlich wir reden über den VfB. Simeon Kramer, der VfB Stuttgart-Experte des Waiblinger Zeitungsverlags, ist da. Hallo Simeon.
Malte, grüße dich. Schön, dass es mal klappt mit uns. Ich habe dich, glaube ich, einmal versetzt. Dafür entschuldige ich mich. Aber jetzt hat es ja funktioniert.
Also. Ich bin auch total beleidigt. Du siehst glaub das.
Ich gleich.
Nein, ich freue mich, dass du da bist. Und du bist sicherlich auch nach diesem Spiel am Wochenende gerne gekommen. Das 4:1 des VfB Stuttgart über Bayer Leverkusen. Ihr habt bei euch im Podcast im Vorfeld natürlich auch drauf vorausgeblickt, war so ein bisschen vorsichtig optimistisch. Das klang so ein bisschen, ja, VfB, guter Weg. Aber wie stabil ist denn das? Reicht das jetzt für so einen Härtetest bei Bayern, bei Bayer, zumal es ja 8 Jahre vorher eigentlich nie was zu holen gab?
Ja, ich war vorsichtig optimistisch, aber vorsichtig trifft es, glaube ich, mehr als optimistisch. Okay. Ich meine, man muss sich nur die Statistiken des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen anschauen. 29 Spiele in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, nur ein Sieg, 7 Unentschieden, 21 Niederlagen. Dazu Angstgegner von Sebastian Hoeneß. Gab eine irre Statistik auf der Pressekonferenz vor dem Leverkusen-Spiel. Kollege Leon Potuzek von der Bild-Zeitung hat Sebastian Hoeneß darauf hingewiesen. Es gibt, glaube ich, noch 2 andere Vereine, Würzburger Kickers unter anderem, ich glaube noch aus Drittliga-Zeiten mit dem FC Bayern von Sebastian Hoeneß. Er hat sonst gegen jedes Profiteam im deutschen Fußball gewonnen, außer gegen Bayer Leverkusen. Also Sebastian Hoeneß hat in seiner ganzen Trainerkarriere noch nicht ein Spiel gegen Bayer gewinnen können. Deswegen waren wir vorsichtig optimistisch. Und nach so einer Winterpause, du weißt, es immer schwierig. Keiner weiß so richtig, wo er steht. Es war Urlaubszeit. Die Spieler sind zum Teil nach Dubai geflogen, über Silvester, Maxi Mittelstädt zum Beispiel. Und da weiß man immer nie, man kommt zusammen. Die Vorbereitung war kurz, nur eine Woche. Deswegen war so ein bisschen unklar, wo stehen sie überhaupt? Das Testspiel gegen Luzern, dieser 3:2-Sieg, da waren wir auch vor Ort unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja, gut zum Testen, ist ja auch nicht so aussagekräftig, also Mittelfeld Schweizer Liga, jetzt nicht unbedingt der Top-Gegner, deswegen war uns überhaupt nicht klar, wo sie stehen und deswegen in Leverkusen dann, Samstagabend, Topspiel, Primetime to shine, würde ich sagen, und sie haben es aber mit Bravour bewiesen, das war ein Paukenschlag, würde ich es nennen, ein absolutes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Also zur Halbzeit 4:0, Zitat, glaube ich, Lothar Matthäus oder war es Wolf Fuß? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe im Nachgang, habe ich es mir angehört oder angeschaut. Brutale erste Halbzeit. Ich glaube, so lässt sich es zusammenfassen.
Definitiv, das klingt mehr nach Wolf.
Ich glaube, es war Wolf Fuß, ja.
Aber Lothar Matthäus hat auch einiges gesagt. Da kommen wir nachher dann auch noch im Laufe unseres Talks natürlich drauf zu sprechen. Ja, diese erste Halbzeit 4:0, ich glaube, das war die beste erste Halbzeit seit, ja, die Bayern vor ein paar Jahren da auch mal irgendwo so losgelegt haben. Aber der VfB Stuttgart, und ich habe beim Vertikalpass gelesen, das beste Spiel vielleicht des VfB gegen Bayern seit 1992.
Ja, deswegen, lange Zeit. Die Statistiken haben eigentlich komplett gegen den VfB gesprochen und für Bayer. Aber wie so oft, man sieht halt, Statistik gewinnt keine Spiele. Gute Spieler, eine gute Mannschaft, eine gute geschlossene Mannschaftsleistung gewinnt Spiele. Und das, was der VfB da in der Bayer Arena fabriziert hat. Also ich glaube, die Kollegen von der Stuttgarter Zeitung haben es getitelt als die beste Halbzeit unter Sebastian Hoeneß. Ich glaube, das trifft es absolut. Und man muss schon sagen, also Hut ab, ich hätte es nicht kommen sehen. Ich weiß, zu was der VfB zu leisten imstande ist und das war ja auch ein bisschen das Problem der letzten Jahre generell, diese Amplitudenmannschaft, so viele Ausreißer nach oben, viele nach unten. Sebastian Hoeneß hat es hinbekommen, das so ein bisschen zu stabilisieren. Dass sie so ein Spiel drin haben, war mir klar, aber dass es jetzt fällt, direkt zum Jahresstart gegen Leverkusen, das habe ich einfach auch nicht kommen sehen und deswegen war ich überrascht. Ich war jetzt nicht, wie soll ich sagen, ich habe es kommen sehen, dass sie so eine Leistung abrufen können, aber ausgerechnet gegen den Angstgegner in Leverkusen, das habe ich nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen.
Nee, also ich bezweifle, sind natürlich berechtigt, vor allem wenn wir ein Jahr zurückblicken, da war ja der Start ins Jahr 2025, war ja auch gut, aber danach kam ja so ein Einbruch. Hing dann auch natürlich mit zusammen mit dem 1:4 gegen PSG in der Champions League, was ja doch einen ziemlichen Motivationsknick auch in der Mannschaft ausgelöst hat. Und das hat Fabian Wohlgemuth ja auch gesagt, das haben wir so ein paar Wochen definitiv mit uns rumgeschleppt. Und das zeigte sich ja dann auch in den Leistungen. Erwartest du ja oder befürchtest du sowas jetzt auch wieder? Oder sind die Zweifel bei dir auch dahingehend ausgeräumt, dass jetzt vielleicht mehr Konstanz dann noch drin ist als im letzten Jahr?
Kann man natürlich nie konkret und abschließend sagen. Fußball, volatil, kann jederzeit irgendwas passieren. Stichwort Amplitudenmannschaft, das kann natürlich jederzeit rauf und runter gehen. Ich habe das Gefühl, dass vor allem unter Sebastian Hoeneß ist eine Lernkurve da beim VfB Stuttgart. Also ich erwarte es nicht, dass ähnlich wie nach PSG, das Spiel, das war der Höhepunkt, das war der Peak, so gegen eine der besten Mannschaften Europas, sogar die Chance aufs Weiterkommen haben, das war das absolute Highlight und da bist du wirklich an die Wand gespielt worden, du warst chancenlos und das war wirklich ein Bruch und ich sehe es nicht, dass sowas passiert. Ich glaube, die Europa League ist eine tolle Bühne für den VfB, die können da weit kommen. Ich sehe da nicht so ein, das war ja wirklich eine Bruchlandung, also aus 200 Meter Höhe einfach auf den Boden geknallt, das übersteht keine Mannschaft so leicht und das sehe ich in dieser Saison nicht. Zum einen nicht, weil es diese großen Spiele nicht gibt, also so ein PSG-Spiel in diesem Jahr sehe ich nicht kommen, außer es gibt ein Halbfinale gegen, keine Ahnung, Aston Villa ist ja auch im Wettbewerb, sind ja vorne dabei in der Premier League und du wirst da die Hosen ausgezogen, aber das sehe ich auch nicht kommen und die Mannschaft lernt, also sie geht mit Fehlern positiv um, sie lernt, Sebastian Hoeneß ist ein sehr kluger, empathischer Trainer, der auch einen lockeren Talk mit seinen Spielern pflegt, aber auch natürlich dann anziehen kann, wenn es nötig wird und deswegen, ich sehe das nicht kommen, also ich finde, der VfB ist sehr stabil in der Hinrunde gewesen. Ich glaube, der Kollege George Moisidis vom Kicker hat es genannt, wie eine gut geölte Maschine mit gelegentlichen Aussetzern. Ich glaube, so lässt sich es ganz gut beschreiben. Und wenn der VfB es hinbekommt, das Niveau gegen Leverkusen annähernd zu halten, dann schlägt er mal 75% aller Bundesligisten. Natürlich gibt es mal wieder Aussetzer nach unten und du verlierst auf der Ostalb in Heidenheim oder wo auch immer. Das steht ja jetzt dann auch an, bei sehr ekligem Wetter im Februar. Aber ansonsten, ich sehe den VfB in den Top 5, in den Top 6. Das war auch vor der Saison klar, das Niveau haben sie. Sie scheinen es stabilisiert bekommen zu haben. Und dann, der VfB muss das Ziel haben, nächstes Jahr wieder international zu spielen. Im Optimalfall Champions League und im DFB-Pokal. Viertelfinale in Kiel, alles möglich, Zweitligist. Halbfinale ruft, und wenn du da Losglück in Anführungszeichen hast, stehst du wieder in Berlin. Also dem VfB, ich würde es mal eine rosige Zukunft nennen mit ein, zwei Fragezeichen. Aber ansonsten, ich bin da echt guter Dinge.
Zwei Titel sind drin.
Ja, Jamie Leveling, über den wollen wir ja nachher auch noch sprechen. Der hat nach dem Pokalsieg, ich war in Berlin mit dem VfB, habe sie begleitet, hat dann in Stuttgart bei der Ankunft gesagt, wir holen uns den scheiß Europa-League-Titel. Also war da schon sehr optimistisch. Ja. Jetzt, ich glaube, das Allerwichtigste ist, diese Playoffs zu vermeiden im Februar, dass du da zwei Wochen noch frei hast. Aber da würde ich, also DFB-Pokal können wir drüber sprechen, lasse ich mich drauf ein. Aber Europa League, also wenn die den Europa-League-Titel holen in diesem Jahr, das wäre schon absurd.
Gehen wir mal nicht ganz so weit voraus, aber die Chance ist auf jeden Fall da, zumindest jetzt eben direkt diese K.O.-Runde dann noch zu vermeiden, um direkt ins Achtelfinale reinzukommen. Ja, Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall auch da beim VfB Stuttgart, ja auch mit Ansprüchen jetzt in Richtung WM-Ticket. Wie groß sind denn jetzt deine Zweifel, ob Julian Nagelsmann jetzt wieder mehr beim VfB Stuttgart vielleicht mal vorbeiguckt, sich da auch bedient im letzten Nationalmannschaftsfenster? Wir haben es ja auch hier im Podcast schon erwähnt gehabt mit Michael Bollinger vom SWR. Da haben wir drüber gesprochen und da festgestellt, Nagelsmann hat den VfB eine gewisse Zeit ignoriert. Kann er das jetzt noch?
Ich sag's mal ganz flapsig, ich glaube, er wäre saudumm, wenn er den VfB weiter ignorieren würde. Also ich meine, so ein Podcast ist ja immer auch da, ein bisschen persönliche Meinung reinzubringen. Klar. Das kann ich als schreibender Journalist in den Texten ja nicht. Im Podcast bietet sich diese Möglichkeit. Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland sieht, was der VfB aktuell zu leisten imstande ist, was ein Maxi Mittelstädt auf links außen macht, der ja eigentlich ein Stammplatz oder zumindest mal die Nummer 2 hinter David Raum war letztes Mal gar nicht dabei. Angelo Stiller war, also es macht ja gar keinen Sinn. Also der lenkt das Spiel im Mittelfeld, der ist einer für mich Top 6 zentralen Mittelfeldspielern in der Bundesliga. Jamie Leveling trifft wie am fließenden Laufband. Dennis Undav ist in der Form seines Lebens aktuell. Also wenn nicht mindestens mit Alex Nübel 5 oder 6 Nationalspieler mitfahren zur WM, Also das wäre ja fast fahrlässig. Joscha Wagnermann wird immer wieder mit reingerufen in den erweiterten Kreis. Sehe ich jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Auch Chef Chabot würde ich verneinen. Du hast mit Nico Schlotterbeck ein absoluter Stammspieler, Linksfuß in der IV. Chef Chabot wäre da ja theoretisch nur der Backup. Aber ich glaube, du hast andere Spieler, Malik Thior, die auch bei Newcastle ja auf gutem Niveau performen. Da würde ich die Kirche im Dorf lassen. Aber wenn du mit Alex Nübel deine Nummer 2, mit Mittelstädt Nummer 2 auf links linker AV quasi, du hast mit Angelo Stiller einen, der eigentlich mit wenn Kimmich ja nicht zentral, sondern rechts spielt, ich weiß ja nicht genau, was der Plan ist, eigentlich Nummer 3 oder Nummer 4 im zentralen Mittelfeld sein muss, Dennis Undav, der erste Einwechselspieler sein muss oder vielleicht sogar Startelf spielt, und ein Jamie Leveling, der mit seiner Dynamik, mit seinem Tempo, mit seiner Spielweise jeden Gegner nervt. Also wenn da nicht 5 VfB-Spieler zur WM mitfahren, dann macht, glaube ich, Nagelsmann viel falsch.
Der zweite Block nach den Bayern auf jeden Fall. Und bei der EM hat es ja auch ganz gut, zumindest teamharmonisch dann auch geklappt.
Ich meine, das sind ja auch alles entspannte Jungs. Also ich sehe sie ja jede Woche im Trainingslager bei Spielen, kommen in die Mixzone, ist eine entspannte Stimmung. Maxi Mittelstädt fällt mir da vor allem ein, sehr eloquent, spricht meistens in der Mixzone, spricht meistens auch gut. Dennis Undav, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Du kennst es ja, Malte, ich habe es selber gekickt früher, es gibt diese Clue Guys, also so diese Klebstofftypen. Und Dennis Undav ist der geborene Clue Guy. Also der hält jede Mannschaft zusammen, der macht Witze. Jamie Leveling hat sich selbst übrigens als Leve King betitelt, kam jetzt ja raus in Leverkusen, dass das sein Spitzname ist. Also die Jungs sind super, deswegen eine gute Mischung aus humorvollen Jungs, aber dann auch wirklich seriösen Jungs, so Stichwort Maxi Mittelstädt, Alex Nübel, das sind jetzt nicht so die typenfreie Schnauze wie Dennis Undav, aber die Mischung macht's, und die macht's auch beim VfB aktuell, und ich glaube, Nagelsmann wäre gut beraten, sich diese positive Stimmung auch in den DFB-Kader reinzuholen.
Gehen wir nochmal auf ein paar Namen ein. Also Chapeau hast du schon gesagt, klar, Konkurrenzsituation ist natürlich da. Du hast schon Malik Thior aufgezählt. Natürlich Toni Rüdiger, wir wissen nicht genau, kommt er dann nochmal wieder zurück? Und wenn ja, in welcher Rolle wird Nagelsmann ihn dann wieder einsetzen? Aber Waldemar Anton ist dabei, der Ex-Stuttgarter natürlich auch, Tah, Schlotterbeck. Also es sind unheimlich viele Spieler da. Natürlich brauchst du immer mal wieder ein paar Innenverteidiger. Aber es war Lothar Matthäus, der ihn ins Gespräch gebracht hat, weil er natürlich auch eine sehr, sehr solide oder mehr als solide sogar Hinrunde gespielt hat und beim VfB ja trotz dieser Rotation, auf die Sebastian Hoeneß gesetzt hat, ich glaube in 11 Spielen auf jeden Fall schon mal Stammspieler war und in der ersten 11 gestanden hat. Und weil er sich ja auch vor allem, wenn man das vergleicht, vielleicht mit seiner Kölner Zeit noch unheimlich weiterentwickelt hat, auch was ja das Spiel nach vorne, die Einleitung des Spiels dann auch anbelangt.
Absolut, also Chef Chabot hat beim VfB einen Riesensprung gemacht. Sebastian Hoeneß spricht nie von der ersten Elf, also wir fragen ihn immer wieder, auch vor der Saison, jetzt nach der Winterpause in so kleinen Gesprächen am Rande vom Trainingsauftakt oder nach dem Testspiel gegen Luzern, so, was ist denn so die erste Elf? Und er sagt immer, es gibt keine erste Elf mehr im Fußball. Also es ist ständige Rotation, er hat es ja bewiesen, hat viel rotiert, es wurde zum Teil belohnt, zum Teil bestraft, wie in Hamburg. Aber ich würde schon Chef Chabot als IV Nummer 1 beim VfB setzen, ganz klar. Also wenn er keine Pause bekommt oder wenn er eine Pause bekommt, dann nur nicht aus leistungstechnischen Gründen, sondern weil er eben einfach seinen Körper mal heilen muss oder mal schonen muss oder mal eine Pause braucht. Aber ich bin da ganz, ganz pragmatisch und ganz realistisch. Im Fußball geht es ganz oft auch um Needs, also um Positionsneeds. Was braucht man aktuell? Wo ist ein Need da und wo nicht? Und ich glaube, wenn in der deutschen Nationalmannschaft ein Need nicht da ist, dann auf der IV-Position. Und ich sehe aktuell, ja, Chef Chabot macht es gut und steigert sich und ist absoluter Führungsspieler beim VfB. Aber in der IV sehe ich kein Need. Also wenn ich auf die Außenverteidigerposition schaue, sehe ich ein Need. Flügelpositionen, zentraler Stürmer vorne, außer Nick Woltemade, gibt es ja fast nicht viel. Da wäre dann Dennis Undav die klassische Wahl. Jamie Leveling kann auch Spitze spielen. Aber so als auf der IV, soll er Tah daheim lassen? Nee, Schlotterbeck? Nee. Wenn Rüdiger fit wird, natürlich nicht. Also Thior war jetzt oft dabei, spielt in Newcastle Premier League und Champions League. Also ich sehe keinen Grund, warum Nagelsmann seine IV auseinanderreißen muss für Chef Chabot. Das sehe ich nicht, da bin ich ganz pragmatisch und realistisch. Verdient hätte das auf jeden Fall.
Aber dann gucken wir auf Jamie Leveling, den natürlich am Wochenende, wo er sich wieder komplett ins Blickfeld gespielt hat. Er war ja schon im Blickfeld auch internationaler Vereine. Bournemouth hätte ihn gerne gehabt im Winter für 40 Millionen. Er hat dieser Versuchung widerstanden. Offenbar aus gutem Grund. Ich meine, jetzt ist Bournemouth vielleicht auch nicht die Adresse, wo man sofort sagt, unbedingt. Bettwäsche schon als kleines Kind gehabt oder so. Also wenn man nicht unbedingt muss, wahrscheinlich jetzt nicht das Wunschziel.
Nee, und ich halte diese Thematik rund um Jamie Leveling auch für völligen Blödsinn. Also es gab dieses Angebot, das ist korrekt und es ist verbrieft und ja, das haben wir auch bestätigt bekommen und soll wohl auch noch weit, also Bournemouth soll weiter dran sein, weil sie brauchen ja Ersatz, sie haben 70 Millionen jetzt eingenommen für ihren Flügelstürmer, sie müssen ja irgendwie jetzt das reinvestieren und das Geld wäre da. Aber es spricht alles gegen einen Leveling-Transfer. Ja. Jamie Leveling will zum einen, ich mach's mit der Hand speziell, er will EM spielen. Wo kann er das am besten? In Deutschland, wo Nagelsmann alles beobachten kann, beim VfB, wo er unangefochtener Stammspieler ist. Jamie Leveling ist beim VfB Führungsfigur. Sebastian Hoeneß setzt auf ihn, lobt ihn in höchsten Tönen. Es gibt überhaupt keinen Grund für Leveling, den VfB in dieser Phase zu verlassen. Nummer 3, du sagst es selber, Bournemouth, Abstiegskampf, Premier League. Was will Leveling von einem potenziellen Europa League-Titelkandidaten, DFB-Pokalsieger? Was will der nach England? Auch wenn er mit seiner Spielweise sehr dynamisch, wenn er auch passen würde, sagt ja auch Dennis Undaff, er passt. Aber die drei Gründe, die sind so wuchtig. Und ich erinnere mich ganz noch genau an den Nick Woltemade-Deal im Sommer. Also auch wir Journalisten sind davon ausgegangen, dass er bleibt. Hintergrundgespräche, wir haben die ja mit Fabian Wohlgemuth, Sebastian Hoeneß. Aber immer die Aussage, er bleibt, weil er ist unser wichtigster Ankerspieler vorne drin. Und dann kam ja 2-3 Tage vor Ende des Fensters, kam ja dieses Newcastle-Ding auf. Und es war ja so unfassbar, das Angebot. Da musst du ja auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, musst du als Verein ja sagen. Aber Sebastian Hoeneß war ultra pissig. Ja. Also ich habe ihn selten so angepisst erlebt auf den Pressekonferenzen unmittelbar danach. Also ich habe ihn auch gezielt danach gefragt. Und da wurde er auch ein bisschen leicht giftig, würde ich es mal nennen. So nach dem Motto, ey, ihr müsst jetzt kein Salz in die Wunde streuen, was soll ich jetzt noch sagen? Er war sehr deutlich, dass ihm das nicht gepasst hat. Und wenn er jetzt quasi das zweite Mal in Folge einen seiner wichtigsten Spieler verlieren würde, weil der Verein sagt, wir brauchen das Geld. Das Geld brauchen sie ja nicht, weil sie haben ja für Woltemade viel eingenommen. Also wenn das passieren würde, dann wäre, glaube ich, Sebastian Hoeneß in der Lage, dass er sich überlegen müsste, ob er beim VfB seine Zukunft sieht. Weil wenn ihm jedes Halbjahr seine besten Spieler wegrennen, kann er hier nichts aufbauen. Deswegen, es spricht alles gegen einen Leveling-Transfer. Ich verstehe, dass das Thema aufgemacht wird und ich verstehe, dass Fans nervös werden. Aber wenn da, also da muss schon ziemlich viel passieren. Sag niemals nie im Fußball, das ist ganz klar. Aber alle Gründe sprechen gegen einen Leveling-Transfer. Also wenn er WM spielen will, muss er beim VfB bleiben, ganz einfach. Das ist sein erstes Ziel, sein oberstes Ziel. Er will mitfahren, er will Titel gewinnen. Das kann er hier in Stuttgart. Da würde er nur wegen Geld hingehen. Und so smart schätze ich ihn ein, dass er das nicht macht. Also deswegen, ja, es gibt das Angebot. Ja, es soll noch ein weiteres geben. Aber der VfB, sorry für die Wortwahl, wird einen Teufel tun und den abgeben.
Ja, die haben es auf jeden Fall jetzt nach dem Woltemade-Deal definitiv nicht nötig. Und Leveling, nach allem, was du gesagt hast und was man ja auch so sehen kann, auch nicht. Denn selbst wenn er irgendwann wechselt, vielleicht im Sommer, und er erreicht das, was er sich mit dem VfB vorgenommen hat, weil er hat ja auch jetzt nochmal bestätigt, wie ich möchte bleiben und ich habe noch viel vor mit der Mannschaft, dann wird er ja sowieso teurer. Und dann kommen irgendwann dann auch vielleicht die Vereine, wo man dann schon eher mal ins Grübeln kommt und sich überlegt, ob man da nicht vielleicht lieber hingehen will. Aber das wäre ja dann auch erst nach der WM dann, also nicht zum Winter und nicht überstürzt. Aber aus deiner Sicht, was bietet er oder was gibt er dem VfB, was vielleicht auch Julian Nagelsmann für die WM auf jeden Fall gefallen könnte?
Da muss ich vorneweg sagen, dass ich zu Beginn kein großer Leveling-Fan war. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also was heißt Fan? Ich bin ja Journalist. Also, aber so seine Spielweise hat mir nicht so gut gefallen, weil sie eben nicht so filigran ist. Also ich schaue lieber einem Bilal Elkanus zum Beispiel beim Fußballzocken zu. Er ist filigran, ein Techniker, lässt den Ball laufen. Leveling ist so Typ Kopf durch die Wand. Typ brutale Dynamik, brutale Körperlichkeit, viel Tempo. Es ist ja gefühlt, im Spiel kommt es ja 15 Mal vor, dass er sich den Ball vorbeilegt am Gegner, vorbeizieht, die Grundlinie runtergeht, den Ball dann auch mal mit links in den Strafraum reinprügelt und der Ball irgendwo im Niemandsland landet. Also da rege ich mich dann zum Teil dann auch ein bisschen drüber auf und ich habe Freunde, die sich da auch sehr drüber echauffieren. Aber es ist genau diese Dynamik, diese Spielweise, die total unangenehm ist. Also wenn ich mir überlege, ich bin ein Außenverteidiger in der Bundesliga oder wo auch immer in der Nationalmannschaft, und jetzt als Beispiel, Jamie Leveling würde in der 70. Minute im DFB-Team eingewechselt werden und da ist ein Außenverteidiger, der schon 70 Minuten von Florian Wirtz bespielt würde und dann kommt ein Leveling, der eine brutale Körperlichkeit reinbringt, der dich in jedem 1-gegen-1-Duell stresst, der einen unglaublichen Antritt hat, der seinen Körper reinstellt. der ist so ein Unruhestifter. Nonstop stiftet der Unruhe in der gegnerischen Abwehrkette. Und das ist so eine Geradlinigkeit, die beim VfB sonst keiner hat und die ihn so wichtig macht. Und wenn du dir überlegst, Florian Wirtz als Zauberer im Mittelfeld, Jamal Musiala, wenn er fit wird, und dann hast du so einen Kopf durch die Wand, geradlinigen Boxspieler, der überall will und reinzieht und drängt und drückt und ärgert und nervt und stichelt. Ich glaube, das ist eine Komponente, die der Nationalmannschaft sehr gut tun würde.
Ja, damit kannst du Gegner zermürben, aber du kannst eben auch nochmal eine Dynamik reinbringen, wenn es dann eben vielleicht am Ende ja noch diese Lücke gesucht werden muss, die jetzt die Supertechniker nicht finden. Da geht es manchmal eben auch nur mit Wucht.
Genau, also Leveling kann ja Situationen erzwingen. So, ich will ihm gar nicht das Fußballspielen absprechen, so soll es gar nicht rüberkommen. Also er kann ja kicken, er spielt Bundesliga, er ist Nationalspieler, darum geht es ja gar nicht. Aber ich persönlich schaue halt lieber so Zockern wie Flo Wirtz oder Elkanus zu. Mhm. Aber Leveling bringt zweifelsohne eine Komponente mit, die total unangenehm ist. Und er ist so auch einer, er erzwingt dann die Situation. Also meint wie er beim, lass mich lügen, was war es denn, war es das 1-0 oder das zweite Leveling-Tor, ich bin mir nicht mehr sicher, wo er ja völlig frei am Strafraum einschießen kann, nicht gestört wird. Also das ist ja auch naiv und das zeigt aber auch, es war ja ein linker Fußabschluss. Also Leveling ist links und rechts beidfüßig stark, er bringt so viele Komponenten mit und vor allem diese körperliche Komponente, die wird einfach immer wichtiger und wenn ich mir die IVs anschaue, heutzutage, die ja ausgebildet werden und rauskommen, das sind ja zum Teil auch gar keine 1,90-Brecher mit 120 Kilo, sondern eher filigrane Spieleröffner und wenn du da mit Leveling so eine Brechstange hast, der dich 90 Minuten stresst, das ist schon viel wert.
Ja, ein Spieler, der in einem Turnier natürlich unheimlich wertvoll dann sein kann, weil er aber auch mannschaftsdienlich ist. Ne? Das ist kein Ego-Shooter.
Absolut nicht. Vor allem bei Leveling, die große Stärke im Rückwärtsgang ist das Verteidigen. Also das ist zum Beispiel ein großer Kritikpunkt, den Sebastian Hoeneß an Silas zum Beispiel hatte. Mhm. Der wurde ja jetzt abgegeben nach Mainz und wurde nie so richtig glücklich unter Sebastian Hoeneß. Silas ist so der ähnlich mit viel Tempo, viel Geradlinigkeit, aber halt im Rückwärtsgang Harakiri würde ich es mal nennen. Taktisches Verständnis geht gegen null. Und es war von Anfang an ein offenes Geheimnis, dass Hoeneß damit nicht zufrieden ist, mit diesem Rückwärtsverhalten von Silas. Und das hat Leveling. Leveling ist sich nicht zu schade, auch für Drecksarbeit, er ist sich nicht zu schade, zurückzulaufen. Und die Kollegen bei Sky haben am Samstag in Leverkusen ja eine Szene sinnbildlich herausgearbeitet, wo er diesen Rückwärtsgang macht. Also das ist ja ein Laufweg, den musst du erstmal antizipieren und er ist ja Angreifer. Es gibt Außenverteidiger in der Bundesliga auf gutem Niveau, die antizipieren diesen Laufweg nicht und dann ist der, ich glaube Garcia war es, steht frei am Fünfer, kann den Ball querlegen, 1-0 oder 2-0 oder 3-0. Leverkusen, das ist ja eins ihrer Stilelemente im Fußball. Und Leveling antizipiert den Laufweg, geht mit, läuft den Garcia ab, klärt den Ball. Das ist das, was ihn ausmacht. Geradlinigkeit, Tempo, Dynamik im Angriff, und aber zuverlässiges nach hinten arbeiten. Und das macht ihn so wertvoll.
Ja, sehr gut einsetzbar. Und er hat ein blindes Verständnis mit Dennis Undaf offensichtlich. Sowohl auf dem Platz als auch humortechnisch hinten raus.
Genau, das wollte ich gerade nennen. Ich glaube, die verstehen sich neben dem Platz fast besser als auf dem Platz. Also da haben sich zwei gefunden auf jeden Fall. Ich glaube, es war diese Abseitssituation in Bremen, wo Undaf gefühlt 5 Millimeter am Abseits stand, wo dann Leveling natürlich joked über Dennis, der ab und zu mal auch ein Döner isst und nicht als der, inzwischen ist er natürlich fit, aber das war ja immer wieder auch mal so ein Thema bei Dennis Undaf, zu Unrecht, wie ich finde, aber die zwei, die verstehen sich blind auf dem Platz auch, haben da auf jeden Fall, was war es denn, ich glaube es war Go Ahead Eagles, Europa League im letzten Jahr noch, wo Dennis und Jamie ja gezaubert haben und Dennis dann auch zu Jamie sagt, ey, hier geh lang, pass mir den Ball quer. Also die haben einfach, die joken auch auf dem Platz miteinander und sprechen sich da ab und finden Lösungen. Deswegen die zwei im Nationalteam, also ich glaube über Leveling und Undaf, ich glaube, wenn da einer sagen würde, die haben in der Nationalmannschaft nichts verloren, dann verstehen sie nicht allzu viel von Fußball.
Ein weiteres Argument für die VfB-Blockbildung. Auf jeden Fall für Julian Nagelsmann.
Ja, also sind wir realistisch. Also es geht ja auch darum, du willst eine gute WM spielen. Du musst die Spieler meiner Ansicht nach mitnehmen, die beste Form haben. Es kann natürlich auch sein, dass Jamie Leveling im März, April eine absolute Tiefphase hat und wir das Thema wieder aufmachen müssen, nach dem Motto, so soll er überhaupt mit? Aber Stand jetzt im Januar, es geht noch, fließt noch viel Wasser in Neckar runter bis zur WM. Jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber Stand jetzt gibt es da, glaube ich, nichts drüber zu diskutieren. Also.
Bei Dennis Undaf genauso. Ich meine, 2 Assists, 1 Tor, 1 hat nicht dann geklappt wegen des von dir schon angesprochenen Döners. Da hatte Jamie Leveling ihn ja im Jahr auf seine Plauze angesprochen. Das meintest du gerade eben, dieses Zitat, was da dann fiel. Der hätte mal einen Döner weniger gegessen, dann hätten wir noch ein Tor mehr gehabt. Aber Insgesamt, was war das, 25 Torbeteiligung im Kalenderjahr 2025 von Dennis Undav. Also ich meine, das spricht ja auch im Vergleich zu allen anderen, die sich auf der Neuner beziehungsweise Neuneinhalb oder Stürmerposition, nennen wir es einfach global, da im deutschen Nationalteam als Kandidaten tummeln. Das sticht ja heraus.
Ja, auch da. Also wie soll man denn dagegen argumentieren, Dennis Undav nicht mitzunehmen? Also es gibt da keine Argumente dafür. Zum einen die Statistiken, die klar für ihn sprechen. Also er hat ja auch durch den Ausfall von Ermedin Demirovic hat er gezündet. Er hat ja gefühlt in jedem Spiel getroffen oder eine Torvorlage gemacht jetzt im abgelaufenen Kalenderjahr. Und es geht ja genauso weiter. Also ich meine, er macht eine Bude, bereitet zwei vor. Also was soll man denn da noch sagen? Und ich glaube, der größte Pluspunkt von Dennis Undav ist so, er ist nicht dieser klassische NLZ-ausgebildete Profi, der auch diese 0815-Sätze am TV-Mikrofon sagt oder in der Mixzone oder wo auch immer. Er ist dieser Straßenkicker. Er ist der mit 5 Jahren auf der Straße war und gezockt hat und jeden Abend nach der Schule und in der Mittagspause. Mhm. Und er hat dieses Zockergehen, so dieses Straßenfußballergehen. Und das macht ihn, glaube ich, einfach unersetzlich beim VfB, weil es gibt Situationen, da denkst du oder erwartest du ja auch als Verteidiger, Stürmer A handelt so oder so. Mhm. Und Dennis Undav macht halt das Gegenteil und keiner erwartet's. Und ich glaube, dass er manchmal auch selber nicht weiß, was er macht und wie er es macht und warum das funktioniert. Aber es klappt und das macht ihn eben einfach aus. Er ist ein guter Kicker, er hat den Riecher, er weiß genau, er kann Spielsituationen lesen wie kaum ein anderer beim VfB. Vielleicht Angelo Stiller und Elhanous noch. Aber sonst sehe ich da nicht viele auf Dennis Undav-Niveau. Klar, er ist nicht der schnellste Stürmer, er ist nicht der klassische Stürmer, der in die Tiefe geschickt wird, aber er hält sich ständig zwischen den Räumen auf und ich glaube, es ist so ein bisschen wie Thomas Müller. Also Thomas Müller war ja auch nie der überragende Techniker, nie der überragende Torjäger, nie der schnellste, körperlich stärkste, aber ich glaube, ich sehe viel, viel Thomas Müller in Dennis Undav und Thomas Müller war ja unangefochtener Stammspieler in Deutschland, ist Weltmeister geworden. Also deswegen so ein Typ, Dennis Undav, zum einen dieses Straßenkicker-Gehen, zum anderen dieses, ich lese ein Spiel und ich mache die Dinge, die keiner erwartet. Auch das tut gut.
Neuer Raumdeuter, ballsicher, spielintelligent und verbindend. Ne? Also das hattest du ja vorhin auch schon angedeutet. Gerade auch abseits des Platzes bei so einem Turnier, wo du 5-6 Wochen im Idealfall mit einer Mannschaft zusammen bist in einem fremden Land, wo die kaserniert sind und eben dann auch, ja, was für die Stimmung brauchen. Und da ist ja Dennis Undav dann auch in bester Tradition von Radio Müller, aber auch vielleicht von Lukas Podolski.
Ja, absolut. Ich habe es ja vorher schon gesagt, er ist ein Kluger. Und ich erinnere mich an die EM in Deutschland, wo sie auch in Stuttgart gespielt haben. Und da gab es auch vom DFB, glaube ich, fand ich ganz gut bei YouTube, so Formate behind the scenes. Und da hat ja Dennis Undav, der ja das erste Mal da so richtig Nationalspieler war, hat direkt die Kamera sich gemobst, hat alle Spieler aufgezogen, hat in Anführungszeichen viel Scheiß gelabert, was ja überragend ist für so eine Mannschaft. Also im Endeffekt so eine Nationalmannschaft ist ja vom Feeling her nicht anders als eine Kreisliga-Truppe. Die können halt tausendmal besser kicken, aber da gibt's die gleichen dummen Witze, die gleichen Jokes, da wird der Mitspieler aufgezogen für seine neue Frisur oder für seine neuen Gucci-Schuhe, die scheiße aussehen, aber 3000 Euro kosten. Ja. Also das ist ja die gleiche Dynamik. Und ich glaube, so ein Dennis Undav wäre auch in jeder Kreisliga-Mannschaft ein absoluter Spaßvogel. Und deswegen, solche Typen brauchst du einfach. Und der VfB zeigt, oder Sebastian Hünnes zeigt, dass du so einen Spaßvogel-Typen ja auch dann in ein System integrieren kannst und das richtig gut funktioniert. Und wenn Julian Nagelsmann es schafft, Dennis Undav im DFB-Team irgendeine Rolle zuzuschustern, ich sehe ihn tatsächlich nicht als Starter, aber so als Einwechselspieler ab der 60. mit Jamie Leveling, die dann da nochmal zwischen den Räumen sich viel bewegen. Also da wäre es schon durchaus von Vorteil, er würde mitfahren.
Und es wird wohl der ein oder andere mitgenommen werden. Rudi Völler hat es im Doppelpass ja auch da nochmal angekündigt. Also er hat keine Namen genannt, aber der ein oder andere sollte dabei sein. So hat sich zumindest der Sportdirektor des deutschen Teams dann schon mal geäußert. Aber Nachhaltigkeit in die Leistung muss natürlich reinkommen. Und wo wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, müssen wir die Gesamtform der Stuttgarter auch nochmal ansprechen. Also die Aussagekraft des Leverkusener Siegs, der bewusst defensiv spielende Sebastian Hoeneß hat die so ein bisschen zurückgenommen, hat gesagt, das sagt erstmal noch gar nichts, aufgrund der Erfahrung aus dem letzten Jahr sicherlich auch. Du hast schon gesagt, du siehst keine so große Gefahr, dass sich das wiederholt. Aber was siehst du denn für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, was ja durchaus Aufschluss geben wird, dann am Dienstagabend um 18.30 Uhr darüber, wie nachhaltig es dann zumindest für die nächsten Wochen sein kann? Was erwartest du da?
Es ist total schwierig. Ich würde gar nicht, also wir können klar auch kurz über Frankfurt sprechen, aber ich schaue da mit Stichwort Nachhaltigkeit und wie kompakt und wie strukturell stabil ist es jetzt wirklich. Da würde ich eher auf die nächsten Wochen schauen, weil das wird jetzt echt heftig. Also das Programm des VfB Stuttgart, ich habe mal geschaut, wenn du die Playoffs vermeiden könntest, dann wäre das ja wirklich Gold wert. Du hast jetzt 4 englische Wochen am Stück, Bundesliga, 2x Europa League, dann DFB-Pokal, dann hättest du eine Woche mal Pause und dann hättest du wieder direkt quasi die Playoffs in der Europa League, dann hättest du direkt das Achtelfinale, du hättest innerhalb von 9 Wochen 8 englische Wochen. Und das ist so ein Faktor, wo ich sagen würde, ja, der VfB hat sich breiter aufgestellt im Kader, Fabian Wohlgemuth, muss man auch sagen, hat da einen guten Job gemacht, aber man sieht immer wieder, Demirovic war verletzt, Undav war verletzt, jetzt die IV-Situation in Leverkusen mit Hendricks und Jabot, war ja auch alles andere als luxuriös. Finn Jeltsch hatte Probleme, Amin Aldakil ist ständig krank, Luka Rakes ist die Frage, wann wird der wieder fit? Also ich sehe eher das Problem in der Belastung im Sinne von ständig und jede Woche unter der Woche auch spielen. Das ist die große Gefahr. Müde werden im Kopf, irgendwann ausgelaugt sein vom vielen Reisen, von den Europa-League-Reisen. Das ist die große Gefahr, die ich sehe. Und deswegen, ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, im Januar diese Playoffs zu vermeiden. Also gewinnen dein Heimspiel gegen Bern, holen einen Punkt in Rom, 4 Punkte on top müssten eigentlich reichen fürs direkte Achtelfinale für die Top 8. Aber wenn du in diese Playoffs musst und 2 zusätzliche englische Wochen hast, dann sehe ich wirklich die Gefahr, dass sie überspielt sind, dass sie müde im Kopf sind, dass der letzte Meter fehlt, die paar Prozentpunkte, die fehlen, dann verlierst du halt in Augsburg. Also das ist die Gefahr, die ich sehe. Ansonsten aus sportlicher Sicht, die Mannschaft ist eingespielt, die Mannschaft funktioniert, Sebastian Hoeneß hat einen klaren Plan, da sehe ich eher keine Gefahr. Aber das war ja gegen Paris ähnlich, das war es ja auch dieses, wir sind überspielt nach 8 Champions-League-Spielen, da war im Kopf einfach eine Müdigkeit da. Und das ist eine Gefahr, die ich sehe, wenn sie die Playoffs vermeiden können, dann wird diese Wahrscheinlichkeit minimiert, dass es dazu kommt. Deswegen, das wäre unglaublich wichtig, das zu schaffen. Aber gegen Frankfurt, ich glaube, Malte, Frankfurt mit die schlechteste Abwehr der Liga, oder? Also was
ja,
da passiert?
33 Gegentore. Nur Wolfsburg hat mehr kassiert, aber auch nur dank des Spiels gegen Bayern am Sonntag.
Ja, das war schon eine Machtdemonstration der Bayern. Also die Bayern sind wieder out of this world. Also die sind unerreichbar. Aber ja, Frankfurt, also heute war ja PK, 10 Uhr. Es ist ja jetzt, wir nehmen auf, es ist ja, kann man ja verraten, es ist Montagmittag ungefähr, 12.30 Uhr gerade. War ja frisch von der PK, komme ich. Und da war es ja auch Thema natürlich, was kommt da für ein Spiel? Schlechteste Abwehr, kann man das ausnutzen? Und Trainer Hoeneß sagt halt ganz klar, ja, also Frankfurt ist ja jetzt keine Karnevalstruppe, die schlechteste Abwehr stellen. Die haben sich jetzt extrem verstärkt mit Ebnu Talib, glaube ich. Ein super Stürmer vorne drin mit Kalimuendo
gleich getroffen.
Ja. Kalimuendo gleich die Vorlage fürs Tor. Also die haben schon enorme Qualität in der gesamten Kaderbreite. Aber wenn der VfB es ähnlich schafft wie gegen Leverkusen, da ein dominantes Spiel aufzuziehen, viel Ballbesitz, viel Ballstaffetten, viel Rotation, den Gegner laufen lassen, dann sehe ich eigentlich gute Chancen. Wobei ja irrerweise gegen Leverkusen, die Statistiken haben ja eigentlich für Leverkusen gesprochen. Also Stichwort Ballbesitz, Stichwort gespielte Pässe, Stichwort Zweikampfstatistik. Aber der VfB war auf dem Punkt da, war auf dem Punkt gierig. Und wenn sie das schaffen, im Heimspiel vor allem gegen Frankfurt umzusetzen, sie sind ja, außer gegen die Bayern, haben sie ja kein Heimspiel verloren in der Hinrunde. Das sollte dann schon zu einem Punktgewinn auf jeden Fall reichen. Und wenn du es wirklich schaffst, die Frankfurter Defensive zu bearbeiten, wenn du es schaffst, dein Spiel aufzuziehen, wenn Leveling, Undav und Co., Chris Führig übrigens, fand ich auch gut gegen Leverkusen. Also wenn die es schaffen, da wieder so ein Niveau zu zeigen, dann ist mindestens ein Punkt drin, wenn nicht sogar nochmal 3 Punkte. Und wenn du dann mit 6 Punkten ins neue Jahr startest, gegen direkte Konkurrenten um die Champions League in Leverkusen, daheim gegen Frankfurt, das wäre schon ein starkes Stück.
Und gerade gegen Frankfurt 3 Punkte, jetzt hat man 3 Punkte Vorsprung, das wären dann auch 6 Punkte auf die Frankfurter schon als Vorsprung, das wäre natürlich ganz, ganz wichtig. Andererseits bei einer Niederlage, da könnten die Eintrachtler dann punktetechnisch gleichziehen, haben natürlich jetzt das schlechtere Torverhältnis, da müssten sie schon sehr hoch gewinnen, um damit dann auch am VfB vorbeizuziehen, obwohl sie auch mehr Tore geschossen haben als die Stuttgarter in dieser Saison, nicht nur mehr kassiert, sondern auch selber mehr geschossen, aber das ist eben das bei der Eintracht in diesem Jahr, dass das da vorne und hinten sich die Waage hält. Das eine ist gut, das andere eher nicht so gut. Du hattest Wohlgemuth noch angesprochen. Und wo wir bei Gefahren sind, siehst du eine Gefahr, dass der in Richtung Hamburg sich verabschieden sollte oder würde? Kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, warum. Aber
ich habe das auch schon gehört. Ich habe da auch mit Kollegen aus Hamburg auch schon Kontakt gehabt. Ich weiß, dass es das Gerücht gibt und ich will da auch mal demnächst die Fühler ausstrecken, auch in Richtung Fabian. Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum er nach Hamburg gehen könnte, und das ist familiäre Gründe. Seine Familie lebt ja noch oben in Berlin. Er kommt ja aus Berlin, ist ja Berliner. Aber ansonsten, also ich will den Hamburgern gar nicht zu nahe treten und darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich glaube, auch jeder Hamburg-Fan wird realistisch einschätzen, dass der VfB einfach auf einem anderen Level spielt, performt, auch Stichwort finanzielle Möglichkeiten. Also da kann man den HSV ja nicht mehr mit dem VfB vergleichen, auch wenn es natürlich ein geiler Traditionsverein mit viel Wucht ist, mit viel Dynamik. Der HSV ist für mich einer der Top 5 Vereine, was so Fankultur, was Dynamik, was Wucht angeht, ähnlich wie der VfB. Ich denke, das ist ein ähnliches Niveau. Ich würde den HSV fast einen Ticken über den VfB setzen, was das noch angeht. Aber aus allen anderen Gründen, sportliche Perspektiven, Stichwort Titelfähigkeit beim VfB, die bauen ja da gerade was auf, dass sie wirklich über die nächsten Jahre oben mitspielen. Der HSV wird noch Jahre brauchen, damit sie nicht um den Abstieg spielen. Stichwort finanzielle Situation, der VfB ist finanziell jetzt nicht auf Rosen gebettet, aber es geht auch langsam aufwärts. Du hast jetzt viel Geld durch Woltemar, die Millionen. Das Stadion ist ja umgebaut worden, ist jetzt auch bald abbezahlt. Du baust jetzt, oder ist der Plan zumindest, am Neckarpark was Neues zu bauen, was jetzt aber erstmal auf Eis gelegt wurde wegen den Finanzen der Stadt und so. Also da ist schon was im Gange und da ist natürlich dann auch mehr Geld da für Transfers als beim HSV. Also wenn dieses familiäre Thema nicht so groß wird, dass er wirklich sagt, er will zurück in seine Heimat, dann könnte es ein Thema werden. Aber aus allen sportlichen und wirklich allen harten Fakten spricht eigentlich wenig für ein HSV-Engagement.
Ja. Er hat ja auch gesagt, in Richtung Stuttgart und Meisterschaftsambitionen, also wir werden das jetzt nicht komplett ablehnen, dass wir das irgendwann mal werden können, jetzt vielleicht nicht diese Saison oder nächste, aber komplett abgeschrieben ist das auch nicht. Also von daher erscheint auch noch eine Menge vorzuhaben. Jetzt ist man, wer bei uns in den Podcast kommt, immer gezwungen, noch in die Glaskugel zu gucken. Und zwar darfst du das heute gleich zweimal machen. Ich fange mal mit der leichteren Frage. Nö, die leichtere Frage ist es nicht. Wie viele Frankfurter kriegen denn ein Ticket für die WM aus deiner Sicht?
Boah. Also ich glaube, Brown und Mittelstädt werden sich um ein Ticket streiten. Also das wird auch in der Hinsicht ein spannendes Spiel jetzt am Dienstagmorgen. Ich denke, Robin Koch hat gute Chancen auf der IV-Position. Und dann, du erwischst mich auf dem falschen Fuß, weil ich habe mir darüber gar keine großen Gedanken gemacht. Aber dann wird es
einfach
ja schon
mal
eng.
Eine Zahl tippen. Wir hatten ja schon mal 7 Stuttgarter dabei. Das war ja schon mal die Anzuhöchstzeit.
Ich sag 2 Frankfurter.
Nee, ich wollte Stuttgarter wissen.
Natürlich. Ach so.
Habe ich nicht Frankfurter gesagt? Ich meinte Stuttgarter. Um Gottes Willen.
Nein, nein. Ach so, Stuttgarter.
Ich wollte gerade sagen, warum weißt du das?
Ja, aber war Stuttgart. So. Und ich dachte so, wieso rede ich über Robin Koch? Und ja,
ich dachte,
rede ich über
ich dachte, wolltest
Brown?
Du begründen, warum Chabot keine
nein,
Chance hat,
nein,
weil Robin
nein,
Koch
nein,
so
nein.
stark ist.
Nein,
ich glaube,
du hast
die
Frankfurter
Stuttgarter.
Gesagt.
Sag mir die Stuttgarter.
Die Stuttgarter. Okay, ich sag 5. Alex Nübel im Tor, Maxi Mittelstädt, Angelo Stiller, Jamie Leveling und Dennis Undorf.
So, und jetzt formuliere ich noch die zweite Frage, aber so, dass ich sie auch nicht falsch formuliere. Das Spiel gegen Frankfurt aus Stuttgarter Sicht, wie geht's aus? Lieber noch einmal einen Schluck nehmen, ja.
Ein Schluck aus meinem Wahrheitstrank. Ich denke, dass der VfB das Spiel zieht. Das Leverkusen-Spiel gibt so einen Push, dass du da wirklich optimistisch reingehen kannst. Frankfurt auch mit dem späten 3-3 gegen Dortmund so ein bisschen, ist kein Nackenklatscher bekommen, aber so einen leichten Schubser. Deswegen, ich tippe auf, es wird ein wildes Spiel, Offensivspektakel, offenes Visier ab der 60. Minute. Ich tippe auf ein 4-2 für den VfB.
Okay. Torreich wird es dann wieder, das würde man sich doch wünschen. Es ist zumindest ein Einzelspiel dann auch, was ohne Konkurrenz läuft bei den
Kollegen von Sky. Genau, und du musst ja überlegen, ich bin ja morgen im Stadion, also ich werde im Stadion sitzen, ich habe so ein schönes Heizkisselchen, also das stecke ich dann ein in die Steckdose auf der Pressetribüne, weil es wird ja morgen arschkalt. Und so ein schönes 4-2 würde zum einen mich auf der frierenden Pressetribüne und auch die Fans natürlich im Stadion, ich glaube, es würde so ein bisschen aufheizen. Deswegen ist es auch ein bisschen ein egoistischer Tipp für mich, dass mir warm ums Herz wird, wenn ich dieses Fußballspiel sehe.
Das wünsche ich dir, das wünsche ich allen Fans aus Sicht des VfB, aber auch der Neutralen. Ja gut, und die Frankfurter Fans, denen wünsche ich auch, dass es gut ausgeht. Ich bin ja neutral auf allen
Ebenen. Aber du musst auch tippen.
Ich muss nicht tippen, das mache ich, lasse ich auch. Aber ich würde sagen, es gibt einen 2-1 Sieg der Stuttgarter. Ich bin nicht ganz so überzeugt, dass es wieder so torreich wird.
Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich mal
das
sagen.
Das stimmt. Und es wird, also ich würde mich natürlich über 6 Tore freuen. Definitiv. Was gibt Schöneres?
Ja. Und es ist ja auch das einzelne Spiel, oder? 18:30 und dann wieder 20:30.
Läuft ohne Konkurrenz. Genau.
Ist auch ein Fußballspiel, das sich viele neutrale Beobachter anschauen werden, vor allem nach dem 4-1-Sieg jetzt in Leverkusen. Ich glaube, da erhoffen sich viele in 4-2 und nicht in 2-1. Deswegen, ich glaube, ich habe die Mehrheit auf meiner Seite, Malte.
Sei dir auf jeden Fall gegönnt und ich danke dir, dass du heute da warst. Simon Kramer vom Waiblinger Zeitungsverlag. Danke dir.
Vielen Dank, Malte, für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.